Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu Wissen, Handeln, dem Podcast zur engagierten Wissenschaft. In welchen Formen können oder müssen Wissenschaftlerinnen sich gesellschaftlich engagieren und wo liegen die Grenzen und Risiken dieses Engagements? Ausgehend von diesen Fragen gründeten Mitglieder der Jungen Akademie 2020 die Arbeitsgruppe Engagierte Wissenschaft. In unserem Podcast sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen über ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu diesem Thema. Mein Name ist Gisela Kopp, ich bin Mitglied der Jungen Akademie und Wissenschaftlerin an der Universität Konstanz, wo ich zu Verhaltens- und Evolutionsbiologie forsche.
Und ich bin Astrid Eichhorn, Sprecherin der Jungen Akademie und Professorin für theoretische Physik an der University of Southern Denmark. In unserem heutigen Gespräch beschäftigen wir uns mit einem tagesaktuellen Thema. Welche Rolle spielt gewollt oder ungewollt die Wissenschaft und spielen WissenschaftlerInnen und Forschungsinstitutionen in internationalen Beziehungen? Wie unabhängig von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen kann Wissenschaft agieren? Wo kann sie eventuell gar als wertvolle Brücke funktionieren? Und ganz konkret und tagesaktuell, wie sieht die richtige Reaktion der deutschen Wissenschaft auf den Angriffskrieg des putinschen Regimes auf die Ukraine aus? Unser heutiger Gast ist Professor Joybrato Mukherjee, Professor für englische Sprachwissenschaft und seit 2009 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit 2020 ist Professor Mukherjee Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, des DAAD, und leitet somit die weltweit größte Förderorganisation zum internationalen Austausch von Studierenden und WissenschaftlerInnen. Das Leitbild des DAAD ist Wandel durch Austausch. Austausch führt zu Verständnis zwischen Völkern und Individuen und hilft, den Frieden zu sichern. Damit ist der DAAD eine von vielen Wissenschaftsorganisationen, die das Selbstverständnis der Wissenschaft als grenzüberschreitendes, internationales und sogar friedenssicherndes Unterfangen reflektieren. Mit diesem Selbstverständnis steht jetzt auch die deutsche Wissenschaft vor der Herausforderung, auf den Angriffskrieg des putinschen Regimes auf die Ukraine reagieren zu müssen. Zu diesem Thema hat sich Professor Mukherjee in den vergangenen Wochen bereits an verschiedenen Stellen geäußert und wir möchten das Thema in unserem heutigen Gespräch mit ihm gerne vertiefen. Herzlich willkommen, Professor Mukherjee, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. Eine engagierte Wissenschaft kann in Angesicht des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges des putinschen Regimes auf die Ukraine nicht inaktiv bleiben. Was aber ist eigentlich eine angemessene Reaktion? Wie sollten insbesondere Institutionen sich jetzt engagieren?
Was ist angemessen? Das ist in der Tat eine einfach daherkommende, aber doch auch sehr komplizierte Fragestellung in dieser Situation. Sie haben eben darauf hingewiesen, was mein fachlicher Hintergrund ist, die Sprachwissenschaft nämlich, und alles beginnt natürlich auch mit der Sprache und mit der Art und Weise, wie wir das beschreiben, was gerade geschieht. Sie wissen auch, dass manche Gesetzgebung in der Russischen Föderation gerade aktuell sich mit Sprache beschäftigt. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Denn damit konstruiert man auch nicht Realität. Deswegen lassen Sie mich damit beginnen. Man muss die Dinge erstmal so benennen, wie Sie es auch im Einstieg getan haben. Wir haben es hier mit dem ersten Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Es geht nicht um einen Grenzkonflikt. Es geht nicht um einen bürgerkriegsähnlichen Zustand, wie wir ihn in Jugoslawien erlebt haben. Es geht um einen Angriffskrieg eines Staates auf sein Nachbarland. Das ist das erste Mal, dass wir das seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Deswegen ist auch völlig klar, dass in der Außenpolitik, in der Außenwirtschaftspolitik und auch eben in der Außenwissenschaftspolitik die Dinge nicht nach Business as usual weitergeführt werden können. Gegenüber Russland nicht. Und gegenüber der Ukraine haben wir jetzt eine Situation, anders als noch 2014, dass der Staat ja in seiner ganzen Staatlichkeit, in seiner Souveränität bedroht ist. Wir haben ja jetzt schon Flüchtlingsströme, darunter auch viele Akademikerinnen und Akademiker, die bei uns ankommen. Wir werden da noch mit sehr viel größeren Zahlen zu rechnen haben. Deswegen haben wir von Anfang an als DAAD, aber auch im Geleitzug mit den Allianzorganisationen gesagt, wir müssen jetzt zwei Dinge tun. Erstens, wir müssen uns solidarisch gegenüber der Ukraine zeigen. Das heißt im Klartext, die Kooperation mit unseren Partnerinstitutionen in der Ukraine, solange es irgendwie geht und sei es mit digitalen Angeboten, aufrechterhalten. Und natürlich denjenigen, die bei uns ankommen, die größtmögliche Unterstützung geben. Und das tun wir ja auch. Ich bin wirklich baff erstaunt, was die deutschen Hochschulen in kürzester Zeit mit eigenem Geld, mit eigenen Initiativen, mit eigenem Personal auf die Beine stellen. Und wir haben ja gerade am Donnerstag einen Beschluss der Kultusministerkonferenz gesehen, dass wir jetzt auch eine Bündelung im Rahmen einer Eingangsplattform hinbekommen sollen. Der DAAD wird das übernehmen. Aber natürlich ist das nur eine Eingangsplattform für die Ukrainerinnen und Ukrainer, damit sie von dort aus all diese Angebote der Hochschulen, der Wissenschaftsorganisationen, der VW-Stiftung, der DFG und alle anderen sozusagen im Rahmen einer One-Stop-Shop-Lösung sich ansehen können. Das ist das eine. Und wie es dann mit der Solidarität mit der Ukraine und mit der Unterstützung weitergeht, hängt vom Kriegsverlauf ab. Natürlich sind Antworten anders zu geben, wenn die Ukraine als Staat aufhört zu existieren, was wir alle nicht hoffen, als in einem anderen Szenario, wenn es einen ukrainischen Staat auch weiterhin gibt, was wir alle hoffen. Der zweite Teil bezieht sich auf Russland. Russland ist ein wichtiger Partner für uns seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, eng mit uns verbunden, auch in sehr großen Forschungsprojekten, wie man ja weiß, bis hin zur Schwerion- und Teilchenphysik, wenn ich etwa an FAIR bei uns hier in Hessen denke, in Darmstadt, aber es gibt viele andere Großprojekte. Es gibt einen sehr, sehr intensiven Austausch. Da haben wir von Anfang an, eigentlich schon am 24. und 25. Februar, ja in der Wissenschaft gesagt, und zwar nicht als Reaktion auf eine politische Vorgabe, um das ausdrücklich zu sagen. Wir haben selber gesagt, wir müssen darauf reagieren, auf diesen ersten Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir tun dies mit zwei Leitplanken. Die eine Leitplanke heißt, wir müssen alles das, was wir in der Außenwissenschaftspolitik in Bezug auf Russland tun, so tun, dass es zum Sanktionsregime der Bundesregierung, unserer Bundesregierung und der Europäischen Union passt. Wir können uns da nicht abkoppeln. Die Wissenschaft findet nicht in einem Paralleluniversum statt. Und die andere Leitplanke ist, wir müssen in der Wissenschaft, Sie haben auf Wandel durch Austausch, auf unser DAAD-Motto ja hingewiesen, wir müssen in der Wissenschaft, wie es immer unsere Aufgabe ist, Gesprächskanäle dort offen halten, wo es vertretbar ist. Und zwischen diesen beiden Leitplanken bewegen wir uns seit dem 24. und 25. Februar. Da müssen einige Organisationen auch je nachdem, wie sie aufgestellt sind, leicht andere Antworten geben. Aber im Prinzip ist es eine sehr einheitliche Linie, die wir seitdem verfolgen. Das ist die angemessene Reaktion, wenn Sie so wollen, die wir jetzt formuliert haben in der Wissenschaft. Und ich bin ausgesprochen froh, dass wir auch in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen da eine sehr, sehr einheitliche Linie haben. Bin Frau Kollegin Becker sehr dankbar, dass sie das auch sehr schnell so organisiert hat, dass wir da eine gemeinsame Linie zu zehnt haben.
Vielen Dank. Sie haben jetzt schon viele der Themen, die wir jetzt im Laufe des Gesprächs noch vertiefen möchten, angerissen. Ich würde vielleicht nochmal auf den ersten Punkt, den der Sprache, zurückkommen. Und zwar auf sozusagen sprachliche Einordnung der Situation, nämlich die Stellungnahmen verschiedener deutscher Wissenschaftsorganisationen. Und die Frage ist durchaus auch etwas selbstkritisch gemeint, da wir auch als Präsidium der Jungen Akademie am 24. Februar eine Stellungnahme zur Verurteilung des Angriffskriegs veröffentlicht haben. Und jetzt aber die Frage, sind diese vielen Stellungnahmen von Universitäten und Wissenschaftsorganisationen eigentlich relevant und bewirken sie etwas? Oder ist es vielleicht eine Form des Engagements, die ein bisschen mehr der Beruhigung des eigenen Gewissens dient und dem Drang, doch eigentlich irgendetwas tun zu müssen, nachgibt und die eigentlich nicht so eine große Wirksamkeit hat? Wie würden Sie das einordnen?
Na, Sie haben es ja schon sehr pointiert formuliert in der Frage. Ich glaube, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig in der jetzigen Situation, dass die Wissenschaftsorganisationen, dazu gehört auch die Junge Akademie, dass alle Wissenschaftsorganisationen, alle Hochschulen sich mit dieser Situation auseinandersetzen und sich kritisch zu dem äußern, was die russische Regierung seit dem 24. Februar in Osteuropa durchführt. Das ist für sich ein Wert und es zeigt auch unseren russischen Partnerinnen und Partnern, das wissen wir aus vielen Rückmeldungen, dass das wahrgenommen wird, dass es uns nicht egal ist und dass wir in Solidarität fest an der Seite der Ukraine stehen und die russische Regierung, den russischen Staat verurteilen. Das ist wichtig. Das ist auch für unsere eigene Positionierung wichtig. Wir sind ja noch längst nicht, leider nicht, muss man ja sagen, bei der Eskalationsspitze in diesem Konflikt angekommen. Und es ist einfach wichtig, dass wir unsere Position markieren. In den ersten Stunden, in den ersten Tagen, in dieser Schocksituation, die wir am 24., 25., 26. Februar hatten, glaube ich, gingen einem sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und natürlich ist einem klar, was es heißt, wenn wir die Russland-Beziehungen so stark einfrieren, alles zur Disposition stellen. Da sind ja zum Teil Kontakte, die eben seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bestehen. Das muss aber sein. Die andere Frage ist, welchen Effekt hat das? Darauf haben Sie ja abgezielt und abzielen wollen. Hilft es eigentlich jemandem? Ist die 237. Petition und Resolution überhaupt noch wirksam oder dient das vor allen Dingen unserer Beruhigung, der Beruhigung unseres schlechten Gewissens möglicherweise? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir hier jetzt auch die Dinge ein bisschen auseinander ziselieren. Natürlich ist es bedauerlich, wenn wir unsere Russland-Beziehungen in der Wissenschaft, die sehr intensiv sind, runterfahren wollen in dieser Situation. Auf der anderen Seite gibt es zwei Dinge zu beachten. Putin ist nicht Russland, Russland ist nicht Putin. Das ist klar. Wir müssen zwischen Staat, Regierung einerseits und den vielen Freunden und Freundinnen und Partnern, die wir haben, unterscheiden. Wir kommen sicherlich später nochmal darauf zu sprechen. Aber das andere ist eben, der Krieg findet in der Ukraine statt. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit der Ukraine widmen, dem, was ich eben auch habe anklingen lassen, Solidarität, Unterstützung für einen Staat, der überfallen worden ist. Man muss es ja so beschreiben, wie es jetzt auch ist. Und deswegen, glaube ich, sind diese Positionierungen gerade aus der Wissenschaft sehr wichtig. Wir gelten in der Wissenschaft als diejenigen, die Brücken bauen. Richtigerweise. Gerade der DAAD hat in schwierigsten Kontexten seiner 95-jährigen Geschichte immer versucht, Brücken zu bauen, Brücken zu erhalten. Wir waren mit die letzte Organisation, die in einem Staat wie Nordkorea noch präsent gewesen ist. Und deswegen ist es jetzt wirklich wichtig, genau zu schauen, was macht die Wissenschaft? Denn auf der anderen Seite wird schon erkannt, wenn die Wissenschaft sogar ihre Beziehungen runterfährt, dann hat das schon eine ganz große Bedeutung, was hier in Osteuropa gerade passiert. Deswegen, wir müssen ein bisschen darauf Acht geben, dass es nicht nur unserer Gewissensberuhigung dient, aber es ist auf jeden Fall richtig und wichtig, sich zu positionieren. Es erfordert Mut, aber uns eigentlich gar nicht so viel Mut. Es erfordert vor allen Dingen Mut auf der russischen Seite, bei den Kritikerinnen und Kritikern, die sich äußern. Und wenn wir uns nicht äußern, warum sollen die sich erst äußern?
Ich würde jetzt gern von der Ebene der Organisation auf die Ebene der einzelnen Individuen wechseln. Und hier ist die Frage, gibt es denn eine moralische Verpflichtung für die einzelnen deutschen Wissenschaftlerinnen, sich jetzt besonders für geflüchtete ukrainische WissenschaftlerInnen zu engagieren? Und wie weit sollte Ihrer Meinung nach dieses individuelle Engagement auch gehen?
Wir sehen ja jetzt schon sehr viel individuelles Engagement. Ich sehe an meiner eigenen Universität in Gießen, dass schon ab dem 25. Februar viele Kolleginnen und Kollegen, viele Studierende sich gemeldet haben, Wohnraum zur Verfügung stellen wollten, ihr Gästezimmer zur Verfügung stellen wollten, Personen einen Arbeitsplatz anbieten wollten. Es ist ja im Moment eher so, dass man auf kommunaler Seite, auf Landesseite die vielen, vielen Unterstützungsangebote gar nicht koordiniert bekommt. Das ist ein bisschen die Erfahrung, wie wir sie auch 2015, 16 ja gemacht haben. Sehr viel Hilfsbereitschaft, sehr viel Unterstützung, auch individuell. Aber sie kriegen das in der schieren Masse der Angebote gar nicht koordiniert. Deswegen müssen wir da ein bisschen Struktur und System reinbringen, damit es auch dort ankommt, wo es ankommen soll. Eine moralische Verpflichtung, die würde ich jetzt so nicht konstruieren wollen für das Individuum. Das ist eine sehr starke Formulierung. Ich glaube, man braucht es auch gar nicht so zu formulieren. Was wir ja seit dem 24. Februar sehen, ist, die Wissenschaft hält tatsächlich zusammen in dem Sinne, dass deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deutsche Studierende auch an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden helfen wollen. Nicht, weil sie sich moralisch beschwert fühlen oder moralisch unter einem Druck sehen, sondern weil sie es wollen. Und das ist gut. Und das läuft an allen Hochschulen so. Viele Hochschulen haben ihr eigenes Geld mobilisiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass schon auf dieser institutionellen Ebene das gesamte Geschehen ein bisschen gebündelt wird. Von daher, ich sehe gar nicht die Notwendigkeit, über eine moralische Pflicht zu sprechen, denn im Moment ist es so, dass die Hilfsbereitschaft so ausgeprägt ist, dass wir institutionell mal schauen müssen, wie wir die ganzen individuellen Angebote überhaupt koordiniert bekommen.
Es ist ja auch so, dass Engagement von Wissenschaftlerinnen gerade in der frühen Karrierephase nicht immer, ich meine, das ist jetzt ein besonderer, natürlich eine besondere Situation, aber es wird ja nicht immer unbedingt ermöglicht oder gar honoriert oder gefördert. besonders bei jüngeren Wissenschaftlerinnen ist es ja so, es geht Zeit einfach verloren für die eigene Wissenschaft. Man bezahlt einen Preis, den man ja in so einer Situation auch sehr gerne zahlt, weil man kann ja nicht einfach nichts machen. Was würden Sie hier besonders jungen Wissenschaftlerinnen raten, um diese Balance gut meistern zu können? Oder würden Sie hier auch auf Seite der Wissenschaftscommunity noch besondere Mechanismen als nötig empfinden, die hier einen besseren Ermöglichungsraum schaffen können?
Wir haben ja in der Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren gesehen, was geht, wenn wir es nur wirklich wollen. Wir haben dort pandemiebedingt auch Vertragsverlängerungen außer der Reihe vorgesehen, diese Möglichkeiten auch nochmal verlängert. Das wäre alles bis zur Corona-Pandemie völlig undenkbar gewesen und das sind richtige Maßnahmen gewesen. Ich glaube, was wir jetzt sehen, geht eigentlich über die Erfahrung der Corona-Pandemie nochmal hinaus und wir müssen uns fragen, was uns wirklich wichtig ist. Und ich appelliere an alle Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Vorgesetzte sind von Promovierenden, von Postdocs, diese Spielräume für Engagement auch bei den Promovierenden oder Postdocs, auf die heben sie ja gerade ab, zu geben und zu lassen. Es geht hier nicht darum, die nächste Publikation innerhalb von 3 Monaten über die Bühne zu bekommen. Wir haben hier ein existenzielles Problem in Europa. Und dagegen relativieren sich viele Dinge, mit denen wir uns sonst von morgens bis abends im Wissenschaftssystem hoch engagiert beschäftigen. Alles wichtig, alles wichtige Themen. Ich bin selber in der Arbeitsgruppe der Hochschulrektorenkonferenz zur Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das sind alles sehr engagierte Diskussionen und sie sind wichtig. Aber man muss das vor dem Hintergrund der Zeitenwende, wie es der Bundeskanzler beschrieben hat, ich glaube mit guten Gründen, nochmal alles relativieren. Es geht hier um die Existenz eines Staates, der von einem Staat überfallen wurde, der nicht so weit von uns weg ist. Ich will nur darauf hinweisen, dass das jedem klar ist. Von Berlin aus, unserer Hauptstadt aus, ist Russland, Kaliningrad, luftlinienmäßig näher als meine Heimatstadt Aachen. Das spielt sich also alles in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ab. Und keiner, jeder verfolgt ja die Talkshows mit all den Experten und Experten, keiner gibt einem die Garantie, dass es an der NATO-Grenze aufhört. Keiner gibt einem die Garantie, dass wir nicht demnächst selber in einer existenziellen Auseinandersetzung sein werden. Keiner kann im Moment sagen, dass das ausgeschlossen ist, was jeder noch vor 4 Wochen ausgeschlossen hat, nämlich ein nuklearer Schlagabtausch. Also vor dem Hintergrund sich jetzt Sorgen darüber zu machen, als Vorgesetzter, ob jetzt meine Promovierenden oder meine Postdocs an meinem Lehrstuhl oder in meiner Abteilung jetzt sich zu 150% auf ihre wissenschaftliche Arbeit konzentrieren und darüber zu vergessen, dass jetzt vor allen Dingen auch Solidarität und Hilfe für die Ukraine angesagt ist, soweit man das leisten kann und will, das wäre, glaube ich, fatal.
Ja, vielen Dank für diese starken Worte. Ihr Engagement jetzt als DAAD-Präsident und ja auch in der Hochschulrektorenkonferenz ist natürlich besonders sichtbar. Können Sie uns erläutern, wie Sie dazu gekommen sind, sich mehr als, sage ich jetzt mal, der Durchschnittswissenschaftler zu engagieren? Was ist Ihr Antrieb und wie sehen Sie auch Ihr Engagement in der näheren oder ferneren Zukunft?
Meinen Sie das auf mein Engagement beim DAAD bezogen oder meinen Sie das auf mein Engagement oder meine Wortbeiträge, Meldungen zum Thema Ukraine-Russland bezogen?
Sowohl als auch.
Gut, also beim DAAD ist es ja so, das ist eine, wenn Sie so wollen, evolutive Entwicklung in meinem CV. Ich bin vor 10 Jahren schon als Vizepräsident dazugestoßen und nachdem Frau Wintermantel entschieden hatte, nicht nochmal zu kandidieren, lief es irgendwie auf mich zu und ich sehe das auch als wichtige, auch schöne Aufgabe an. Denn der DAAD steht natürlich mit den 150.000 Personen, die wir Jahr für Jahr fördern, für all das, was Sie auch in der Anmoderation angesprochen haben. Wandel durch Austausch, Völkerverständigung, die Wissenschaftsgemeinde weltweit zu leben. Und wir haben ja als Zielpublikum vor allen Dingen auch die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben da ja eine gewisse, ich will nicht sagen Arbeitsteilung, aber doch ein bisschen komplementären Ansatz zu unseren Freunden bei der Alexander von Humboldt Stiftung. Wir kümmern uns um die Masterstudierenden, um die Promovierenden, um die Postdocs. Und dann eben durch Förderung bei vielen ein Lifelong Experience zu schaffen, von dem sie ein ganzes Leben lang profitieren, auch im Sinne einer Horizonterweiterung, das ist schon interessant und auch eine schöne Aufgabe. Meine letzte große Auslandsreise vor der Corona-Pandemie, danach brach es ein bisschen ab und begann dann erst wieder im letzten Herbst zu starten. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die letzte große Auslandsreise mit Bundespräsident Steinmeier nach Kenia im Februar 2020. Und wenn Sie dann in einem Land wie Kenia, ich nehme das nur als ein Beispiel, ja, wenn Sie dort sehen, wie viele Personen in Leitungsfunktion mal vom DAAD gefördert wurden und wie Sie sich daran erinnern, was das mit Ihrem Leben gemacht hat, es positiv geändert hat und wie Sie das in jeder Rede auch ansprechen. Ich meine, da brauchen Sie auch kein Marketing mehr, wenn Sie solche Leute haben, die das sagen. Das zeigt einem immer wieder weltweit, und ich könnte jetzt viele, viele Erlebnisse aus den letzten 10 Jahren anführen, mache ich jetzt aber nicht, die immer wieder zeigen, wie wichtig unsere Aufgabe ist beim DHAD. Deswegen mache ich das sehr gerne. Und es zeigt eben auch, die deutschen Hochschulen leisten an ihren jeweiligen Stellen enorm viel für diese gemeinsame Aufgabe. Das ist nicht die eine Universität hier, die eine Kunsthochschule da, sondern das ist das System als Ganzes, und das ist eine besondere Stärke des deutschen Systems, dass wir diese hohe Qualität in der Breite haben. Ist ja anders als in anderen Ländern. Zu Ukraine, ich weiß gar nicht, ob ich da in besonderer Weise engagiert bin. Viele andere haben sich ja auch in den letzten 2 Wochen sehr klar geäußert. Ich erinnere an das letzte Interview des Kollegen André Alt von der Hochschulrektorenkonferenz und andere aus der Allianz, Herr Kollege Stratmann, Herr Kollege Haug, der in der Leopoldina ja mit einer vielbeachteten Studie, Ad-hoc-Stellungnahme muss man ja sagen, nochmal deutlich gemacht hat, dass wir die Energieabhängigkeit von Russland doch schneller als vielleicht manche denken runterfahren können. Das sind ja alles Beiträge, die für das Engagement der deutschen Wissenschaftsmanagementgruppe, wenn Sie das so nennen wollen, stehen. Aber natürlich ist auch für uns beim DAAD wichtig, denn wir stehen für Wandel durch Austausch. Wir stehen dafür, dass wir nicht leichtfertig rote Linien markieren, haben das ja auch immer wieder deutlich gemacht. Aber wenn ein Staat in Europa einen Angriffskrieg startet, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir darauf reagieren wollen. Wir können dann nicht einfach weitermachen wie bisher. Und ich habe eben über die beiden Leitplanken gesprochen. Diese zu definieren fällt uns schwer, muss aber sein. Und wenn wir Science Diplomacy, das ist ja so das Buzzword der letzten Jahre, wenn wir Science Diplomacy ernst nehmen, dann müssen wir auf solche Außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen auch in der Wissenschaft reagieren. Science Diplomacy heißt ja nicht, die Wissenschaft macht einfach alles weiter wie bisher. Das ist ja nicht Science Diplomacy. Sondern es heißt, wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir eine gedeihliche Entwicklung von Beziehungen zwischen Staaten haben. Aber wenn eben von einer Seite eine solche Aggression ausgeht, müssen wir auch überdenken, wie die Beziehungen gestaltet werden müssen. Insofern, mein Engagement ist jetzt, glaube ich, nicht herausragend, aber es war dem DAAD, auch mir persönlich, wichtig, dass wir deutlich machen, wie der DAAD reagiert. Und ich bin ausgesprochen froh, wie ich es eben sagte, dass hier die ganze Wissenschaftsgemeinde ja in einem Geleitzug unterwegs ist.
Vielen Dank. Wir werden zu den beiden sozusagen Leitplanken, die den Umgang mit Russland und auch zu der allgemeineren Frage nach Science Diplomacy nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt gerne nochmal bei der Unterstützung für die Ukraine bleiben. Da waren wir bei der institutionellen Ebene und sind dann auf die individuelle Ebene gekommen. Und ich würde jetzt gerne sozusagen den Zeithorizont ein bisschen erweitern. Sie hatten eingangs schon angerissen, dass es da jetzt eine Bündelung von Initiativen gibt. Es gibt jetzt eine Eingangsplattform, wo man zumindest Informationen darüber gebündelt finden kann. Aber Sie haben ja auch in Ihrem Beitrag zum WIADA-Blog vom 1. März gefordert, und diese Forderung findet man da ja auch auf der Webseite des DAAD, dass es längerfristig einfach ein groß angelegtes, vom Bund finanziertes Unterstützungsprogramm geben soll, um tatsächlich das deutsche Wissenschaftssystem in die Lage zu bringen, tatsächlich auf breiter Linie ukrainische WissenschaftlerInnen, Studierende und akademisch Vorqualifizierte zu unterstützen. Ist die deutsche Hochschul- und Wissenschaftslandschaft ohne Zusatzfinanzierung nicht in der Lage, diese Herausforderung zu meistern? Und wie sehen Sie die Perspektive, dass ein tatsächlich so groß angelegtes Programm, was ja auch viele Initiativen bündeln würde und viele Organisationen zusammenbringen würde, wie sehen Sie die Chancen, dass das tatsächlich kommt? Können Sie da noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen?
Also ich denke schon, dass man die Hoffnung und Erwartung haben kann, dass die Bundesregierung genauso zügig, wie sie das in anderen Arbeitsgebieten getan hat. Ich erinnere an die Rede von Bundeskanzler Scholz und die Entscheidungen zum Sondervermögen zugunsten der Bundeswehr etc., also die Zeitenwendenrede im Deutschen Bundestag. Warum soll das nicht auch in der Wissenschaft gelingen? Unsere Aufgabe als DAAD bestand darin, sehr zügig, auch unter Nutzung unserer Erfahrungen von 2015-16, ein Angebot zu machen. Und die Bundesregierung hat uns ja auch darum gebeten, mal zu skizzieren, wie das aussehen könnte. Und wir haben ein Gesamtpaket entwickelt. Ich habe die wesentlichen Bausteine ja auch in dem Beitrag, den Sie genannt haben, schon angesprochen. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Und die Zahlen sind auch kein Hexenwerk. Es steht die Zahl von ungefähr 7 Millionen Flüchtlingen im Raum. Das ist keine Zahl von uns. Das ist eine Zahl von der EU-Kommission, vom UNHCR. Give or take 1 Million, aber es wird so in dieser Dimension sein. Und wenn man das jetzt runterbricht auf die Akademikerquote, auf den Anteil derjenigen, die auch im akademischen Bereich möglicherweise das Land verlassen werden, wenn man weiß, dass es ungefähr 2,2 Millionen Personen im Hochschulsystem in der Ukraine gibt, Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, andere Beschäftigte, demnächst Studierende, die noch vor ihrem Abitur stehen, dann kann man das alles sozusagen durchrechnen und kommt auf ungefähr 100.000 Personen, mit denen wir rechnen müssen, wenn wir einfach vom Bevölkerungsanteil der Bundesrepublik Deutschland an der EU ausgehen. Ich gehe allerdings davon aus, dass der große Teil natürlich auch in Polen, in den anderen Nachbarländern der Ukraine erstmal bleiben wird. Aber dennoch, es wird irgendwann Verteilungsoptionen geben müssen, weil das gar nicht von Polen allein gestemmt werden kann. Ich bin nächste Woche in Warschau für 2 Tage, um auch das vor Ort mit unseren Partnern von NABA und so weiter zu besprechen. Und daraus können wir sicherlich auch nochmal einiges lernen. Aber zurück jetzt zu uns in Deutschland. Wir haben das Angebot der Bundesregierung unterbreitet. Ich gehe davon aus, dass nach der Prüfung dann auch auf politischer Ebene entschieden wird, was man dort machen kann. Aber eines ist klar, eines ist von Anfang an klar gewesen. Bei so einer Zahl, das ist ja deutlich mehr als das, was wir 2015, 16, 17 folgende hatten, das geht allein mit Eigeninitiativen und Hilfsgeldfonds der Universitäten und ein bisschen Stipendien hier, ein bisschen Stipendien da. Ist ja toll, was die VW-Stiftung und alle anderen im Moment machen. Aber so nach Marke Eigenbau wird das nicht auf Dauer gehen. Deswegen gilt jetzt, talk the talk and walk the walk. Wenn wir also das mit der Solidarität mit der Ukraine, was wir von morgens bis abends sagen, ernst meinen, dann müssen wir auch das Geld dafür mobilisieren. Und wir sprechen von einem Paket, das ungefähr 80 Millionen Euro ausmacht. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, 80 Millionen Euro für 100.000 Personen, das ist auch nicht gerade viel, wenn man es mal pro Kopf runterbricht. Und wenn man 80 Millionen in Relation setzt zu all den anderen Dingen, die wir jetzt ressourciell mobilisieren müssen als Gesellschaft, als Politik, dann relativiert sich das auch ganz schnell. Und von daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass die Bundesregierung auch die Vorschläge aufgreifen wird. Es bleibt abzuwarten.
Ich würde gerne nochmal von dem allgemeineren Programm auf eine sozusagen kleinere institutionelle Ebene kommen. Sie hatten ja in einer Ihrer vorherigen Antwort auch schon das Engagement von Gerald Hauck als Leopoldina-Präsident, der eine Ad-Hoc-Stellungnahme zur Energiesituation ins Leben gerufen hat, angerissen. Deshalb sozusagen aus der Perspektive von einer Akademie, in diesem Fall der Jungen Akademie, wo wir auch innerhalb unserer Mitgliedschaft gerade diskutieren, wie wir uns eigentlich als Institution engagieren können. Was können wir tun, was sozusagen andere Organisationen vielleicht nicht tun können? Deshalb ganz spezifisch die Frage, was würden Sie sich denn von uns als junge Akademie als auch von den Akademien im Allgemeinen jetzt wünschen? Sehen Sie einen Beitrag, den Akademien speziell leisten können, um Unterstützung in diesem Gesamtkontext zu leisten?
Ja, ich denke, die Akademien haben eine ganz wesentliche Aufgabe im Moment. Wir sind ja ein arbeitsteiliges System und manche haben eben die Aufgabe und manche andere haben andere Aufgaben. Wir stehen eben für den Austausch und die Förderung des Austausches. Andere in unserem System haben andere Aufgaben. Ich glaube, die Akademie hat im Moment oder die Akademienlandschaft hat im Moment 2 Aufgaben. Die eine ist, und deswegen habe ich das eben als Beispiel angeführt und es spräche auch einiges dafür, dass die junge Akademie an dieser Stelle auch aktiv wird an den Stellen, wo es sinnvoll ist. Die gebündelte Expertise, das macht ja die Akademien aus. Die gebündelte Expertise dort zu mobilisieren, in der Politikberatung, so wie es ja auch mustergültig während der Pandemie geschehen ist, mit den verschiedenen Ad-hoc-Stellungnahmen, diese Expertise zu mobilisieren, um der Politik, die ja auch im Moment ein Stück weit ratlos ist, wenn man das in den Talkshows verfolgt, um auf wissenschaftlicher Erkenntnis basierend, auf Fakten, Daten basierend, der Politik auch zu sagen, in die und die Richtung kann man gehen, in die Richtung kann man überlegen. Das und das sind möglicherweise Parameter, entlang derer man Entscheidungen treffen kann. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Das ist mindestens jetzt genauso wichtig in dieser herausfordernden Situation wie in der Corona-Pandemie. Und Sie haben das Thema Energieabhängigkeit angesprochen. Das ist ja ein Problem. Das ist ein enormes Problem. Ich bin kein Fachmann. Ich höre das als interessierter Laie. Aber es ist natürlich so, dass wir zu den Staaten in der Europäischen Union gehören und wir sind die größte Volkswirtschaft in der EU, die mit die größte Abhängigkeit hier an den Tag legen, Stand heute. Und wenn die Wissenschaft der Politik uns als Gesellschaft dabei helfen kann, einen Weg raus aus dieser Energieabhängigkeit zu finden, umso besser. Das Gleiche könnte man jetzt auf sicherheitspolitische, verteidigungspolitische, andere Themen genauso beziehen. Und die zweite Aufgabe, die die Akademienlandschaft insgesamt hat, spielt, glaube ich, auch jetzt in das Portfolio der jungen Akademie in besonderer Weise hinein, weil wir gerade auch über junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesprochen haben, Gesprächskanäle offen halten. Denn in der Akademie sind ja doch führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, international vernetzte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebündelt. Gerade in der Leopoldina, auch in der jungen Akademie, in allen anderen Akademien genauso. Und es ist jetzt ausgesprochen wichtig, auf der persönlichen Ebene, auf der individuellen Ebene Kontakte zu halten, nicht in Sprachlosigkeit zu verfallen. Institutionell geht jetzt wenig, politisch geht gar nichts. Aber persönlich ist es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Promovierende, Postdocs, auch die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen den Staaten, die im Moment politisch wenig miteinander anfangen können, im Gespräch bleiben. Wir brauchen das für den Tag X, ab dem es vielleicht wieder politisch und institutionell angebahnt werden kann, dass wir wieder mehr miteinander machen.
Ich würde direkt an das persönlich im Gespräch bleiben anknüpfen, weil es schön überleitet in diese Frage, wie jetzt der angemessene Umgang mit Russland eigentlich aussehen sollte. Viele deutsche Wissenschaftsorganisationen haben die institutionelle Zusammenarbeit mit russischen Wissenschaftsorganisationen vorerst gestoppt. Und das passiert vor einem Hintergrund, wo es sowohl kritische als auch sehr unkritische Stimmen aus der russischen Wissenschaft gibt. Zum Beispiel eine Unterstützung der russischen Rektorenkonferenz für den Angriffskrieg, aber andererseits einen offenen Brief gegen den Angriffskrieg, der von hunderten russischen WissenschaftlerInnen unterzeichnet wurde. Und daher die Frage, ist vor diesem Hintergrund die Reaktion der deutschen Wissenschaftsorganisationen angemessen in ihrem Differenziertheitsgrad? Oder wie kann eine differenziertere Antwort funktionieren? Geht es da um institutionelle Ebene versus individuelle Gesprächskanäle? Ist das die Art, wie wir differenzieren sollten in unserer Reaktion?
Ja, ich hatte ja von den Leitplanken gesprochen und ich glaube, die sind wirklich auch als Leitplanken zu verstehen im Hinblick auf die Angemessenheit dessen, was wir gerade tun. Ich glaube, es ist richtig, dass wir sagen, keine politischen Kontakte, keine institutionellen Kontakte und auch keine Mobilität, schon gar nicht geförderte Mobilität, mit Steuergeldern geförderte Mobilität von Deutschland nach Russland. Das ist völlig undenkbar. Wir können nicht einerseits Geldzuflüsse nach Russland auch durch den Ausschluss von Russland aus SWIFT unterbinden und gleichzeitig Einzelpersonen mit steuergeldfinanzierten Stipendien dann doch nach Russland schicken und damit auch für Finanzzuströme sorgen. Das passt einfach nicht zusammen. Auf der anderen Seite, das ist auch weiterhin DAAD-Linie, gilt, wir müssen zwischen Putin, dem russischen Staat, der Regierung einerseits und den vielen, vielen russischen Einzelpersonen, die ja zum Teil unter dem Druck von großen Repressionen sich kritisch äußern, unterscheiden. Ist natürlich auch klar, nur weil man zufällig mit einem DAAD-Stipendium in Deutschland ist, ist man kein Putin-Kritiker. Auch das ist klar. Aber wir werden keine Gesinnungstests durchführen wollen und können. Und wir werden infolgedessen auch nicht die russischen Studierenden und Wissenschaftler und Wissenschaftler, die gerade bei uns sind, gefördert oder nicht, nach Hause schicken wollen. Sondern die sind für uns ganz wichtig als Partner auf unseren Campi und ich bin ausgesprochen froh, dass alle in der Wissenschaftsgemeinde sich dazu klar positioniert haben und mit Herrn Kollegen Alt haben wir ja gerade vor 2 Tagen eine gemeinsame Stellungnahme rausgegeben, wo wir nochmal deutlich machen, es gibt auf den deutschen Hochschulen keinen Grund, keinen Anlass, keine Legitimation für Diskriminierung von Russinnen und Russinnen. Wir stehen für Weltoffenheit und Völkerverständigung auch auf unseren Campi. Das müssen wir jetzt auch durchhalten. Wir müssen besser sein als der Aggressorstaat. Wir müssen das in unserem täglichen Handeln zeigen, was die Werte des Westens sind, auch im Internationalen. Auf der anderen Seite muss man auf der russischen Seite natürlich unterscheiden zwischen Institutionen und Einzelpersonen, das ist richtig. Wir müssen in geeigneter Weise schauen, wie wir auch die regierungskritischen Stimmen stärken. Das gelingt vielleicht auch dadurch, dass wir eben die Mobilität in die eine Richtung im Moment nicht abbrechen lassen und dass wir vor allen Dingen auch keine Diskriminierung von Russinnen und Russen auf unseren Campi im deutschen Wissenschaftssystem zulassen und dass wir immer wieder auch diese Petition, die ja inzwischen von über 7.000, wenn ich es richtig im Kopf habe, unterschrieben worden ist, immer wieder zitieren, immer wieder ansprechen, immer wieder ins Bewusstsein rücken. Denn diese Petition ist unter großem Repressionsdruck entstanden. Man kann den Mut gar nicht hoch genug einschätzen. Und mir ist in dieser Petition, weil Sie sie angesprochen haben, ein Begriff sehr wichtig, weil er für uns auch deutlich macht, dass wir vieles, glaube ich, differenziert machen können, aber auch nicht die Probleme vollständig lösen können, die durch den Angriffskrieg der russischen Regierung entstanden sind, und zwar für die eigenen Staatsangehörigen. In dieser Petition selber sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie den eigenen russischen Staat inzwischen als international geächteten Paria-Staat sehen. Schlimmer noch wahrscheinlich als Südafrika unter dem Apartheid-Regime. Und wir können trotz aller Differenzierung eines nicht vollständig eliminieren, und da dürfen wir uns auch nicht überfordern. Wenn die eigenen Staatsangehörigen ihren Staat schon als Paria-Staat sehen, dann gibt es natürlich immer wieder auch negative Effekte, unter denen sie als Staatsangehörige eines Paria-Staats zu leiden haben. Das können wir nicht vollständig wegdrücken. Das wird auch in der Wissenschaft hier und da zu spüren sein, weil immer die Frage aufkommt, trifft man die Falschen? Ja, in dieser Situation wird man an manchen Stellen, an vielen Stellen, vermutlich die Falschen treffen. Aber den Russinnen und Russen ist das offenbar sehr klar, wenn man die Petition aufmerksam liest.
Danke auch nochmal für den klaren Aufruf zur Weltoffenheit und Toleranz an deutschen Hochschulen und für das klare Warnen davor, dass es jetzt an deutschen Hochschulen eben nicht zu einer pauschalen Mitverurteilung von russischen Studierenden und WissenschaftlerInnen kommt.
Ich würde gerne noch einen Blick in die Zukunft versuchen. Wir hoffen alle, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbei ist. Wir wissen nicht, wann er vorbei ist, aber er wird wohl hoffentlich irgendwann enden. Aber es ist auch jetzt schon klar, die ukrainische und auch die russische Wissenschaft werden große Schäden davon getragen haben. Wie kann die deutsche Wissenschaft dann beim Wiederaufbau der Wissenschaft unterstützen in diesen Ländern? Und wenn ja, sollte man sowohl in der Ukraine und in Russland gleichwertig unterstützen oder würden Sie hier auch für eine klare Differenzierung plädieren?
Ja, Sie werfen jetzt den Blick sehr weit in die Zukunft. Wir wissen ja noch gar nicht, wir sprachen ja eben darüber, mit welchem Szenario der Krieg enden wird, wie er enden wird und was er eigentlich im Ergebnis dann auch für den Staat Ukraine bedeuten wird. Und ich glaube, man muss schon auch bei allen Belastungen für unsere russischen Freundinnen und Freunde sagen, der Krieg findet in der Ukraine statt und dort sind die Schäden am größten, weil auch Gebäude zerstört sind, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Land scharenweise verlassen. Und ich glaube, deswegen wird am Ende unsere Aufmerksamkeit vor allen Dingen, wenn es um wirklich finanzielle, ressourcielle, strukturelle Hilfe geht, wird unsere Hilfe vor allen Dingen auf die Ukraine bezogen sein müssen. Denn diese enormen Schäden, ich glaube, davon machen wir uns noch gar keine Vorstellung, wenn eine Stadt wie Kharkiv in Schutt und Asche gelegt wird, dann spart das ja die Hochschulgebäude nicht aus. Wir werden dort enorme Verwüstungen haben, Zerstörungen und der Krieg ist noch nicht vorbei. Von daher, glaube ich, müssen wir im Moment uns damit anfreunden, dass wir diese Fragen derzeit gar nicht beantworten können. Und ich glaube, im Moment kommt es jetzt wirklich darauf an, der ukrainischen Wissenschaft insofern eine Chance zu geben, dass wir vor allen Dingen während des Krieges, der in der Ukraine stattfindet, vor allen Dingen Schutz und Fortführungsmöglichkeit des eigenen Studiums, Fortführungsmöglichkeit der eigenen wissenschaftlichen Arbeiten bei uns in Deutschland, bei uns in der Europäischen Union anbieten. Ich denke, wir müssen uns auch klar werden, so sehr wir uns ein Ende des Krieges wünschen, das tut jeder, so schnell es geht, aber ob am Ende eine Staatlichkeit der Ukraine noch da sein wird, wissen wir nicht. Die Motive von Präsident Putin sind an der Stelle ja unklar. Wenn es also keine Staatlichkeit der Ukraine mehr gibt, dann ist ja die Frage, wo findet eigentlich ukrainische Wissenschaft dann noch als ukrainische Wissenschaft statt? Und wer kehrt in das Land zurück? Wer wird dauerhaft außerhalb der Ukraine bleiben? Und ich glaube, von all diesen Antworten auf diese Fragen hängt dann davon ab, was wir in Zukunft auch an Unterstützung der Ukraine zukommen lassen müssen.
Ich würde gerne, weil wir uns jetzt bald schon dem Ende des Gesprächs nähern, nochmal etwas breiter auf die Thematik von Science Diplomacy oder Wissenschaftsdiplomatie eingehen. Die ist eine wichtige Säule internationaler Beziehungen und Wissenschaft gilt aufgrund der vielfältigen internationalen Zusammenarbeit als eines der Felder, die eine Grundlage für eine breitere, friedliche Zusammenarbeit zwischen Ländern legen können. Und ich spitze jetzt aber trotzdem mit Absicht mal meine Frage etwas zu. Ist diese Idee vielleicht etwas zu idealistisch? Sehen wir, dass sie doch nicht so weit trägt, wie viele in der Wissenschaft vielleicht gehofft hätten?
Sie haben das jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber ich glaube, es ist in der Tat zugespitzt und vielleicht ein bisschen an der Sache vorbei. Nur weil jemand das Völkerrecht bricht, heißt es ja nicht, das Völkerrecht ist wertlos. Nur weil wir jetzt sehen, dass ein Angriffskrieg in völliger Verletzung des Völkerrechts stattfindet, heißt es ja nicht, wir legen das Völkerrecht ad acta. Und so ist es mit Science Diplomacy auch. Natürlich gehen wir in der Wissenschaftsdiplomatie. Das Gleiche gilt ja auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Gleiche gilt für kulturelle Zusammenarbeit. Das Gleiche gilt für politische Zusammenarbeit. Natürlich gehen wir davon aus, dass wir auf einem Spielfeld spielen mit anderen Staaten, anderen Systemen, bei dem für alle die gleichen Regeln gelten und sich alle an die Regeln halten. Das ist nicht Idealismus, das ist eine Rahmenbedingung, von der wir ausgehen, ich glaube mit guten Gründen. Und wenn einige sich noch nicht an die Spielregeln halten, dann versuchen wir durch internationale Zusammenarbeit, sie auch in Richtung dieser Regelbeachtung vielleicht zu unterstützen. Häufig ist es ja so, dass in Staaten, wir sprachen ja eben über Russland, es ist ja nie monolithisch in einem anderen Staat. Es gibt immer Kräfte, die in Richtung eines freiheitlichen Wertefundaments sich bewegen oder es vertreten. Aber leider sind manche Staaten, manche autoritären Regime noch nicht so weit. Und diese Kräfte gilt es zu stärken und das können wir durch Austausch. Das können wir durch den Austausch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern tun. Das können viele zivilgesellschaftlichen Akteure tun. Deswegen Science Diplomacy ist nicht idealistisch. Science Diplomacy geht von gewissen Rahmenbedingungen aus. Science Diplomacy darf aber auch nicht die Wirkungsmacht der Wissenschaft überhöhen. Wir können wissenschaftlich nur gedeihlich zusammenarbeiten, auch unter Beachtung dessen, was uns ja wichtig ist, Stichwort Wissenschaftsfreiheit und freiheitliches Arbeiten der Wissenschaft. Wir können dies nur, wenn die Partnerseite auch bereit ist, gewisse Grundregeln mit uns gemeinsam zu beachten, nach den gleichen Regeln zu spielen. Man kann ein Spiel nicht spielen, wenn beide Seiten völlig unterschiedliche Regeln anlegen. Das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Das unterscheidet uns aber letztendlich auch nicht von der Wirtschaftspolitik, unterscheidet uns auch nicht von anderen Bereichen der internationalen Politik und der internationalen Beziehungspflege.
Vielen Dank für die sehr klare Antwort auf meine Zuspitzung. Ich würde auch gerne nochmal nachhaken, wie Sie das einordnen, inwiefern wissenschaftliche Zusammenarbeit tatsächlich breiter gesellschaftlich in Ihrer Erfahrung typischerweise wirkt. Ist es eine Wirkung, die sich teilweise doch eher auf einzelne, ich sag mal Eliten in Anführungsstrichen oder kleinere Gruppen beschränkt oder ist das tatsächlich eine Wirkung, die in Gesellschaften auch schneller hineinpropagieren kann?
Also wir können das ja an der eigenen Erfahrung der letzten 2 Jahre deutlich machen. Also ich hätte vor 2 Jahren nicht gedacht, dass so viele junge Menschen an die Universitäten strömen, um Virologie zu studieren. Ist auf dem Weg zum Massenfach, ja, habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich das höre, was in der Studienberatung so an Gesprächen geführt wird. Wir erleben in unserem Land, aber das gilt ja für andere Länder auch, eine wahnsinnige und ich meine das positiv, Öffnung der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft und eine Begeisterung der Gesellschaft für die Wissenschaft. Man darf sich da auch nicht irre machen lassen von manchen Lautsprechern rechts außen, die sich wissenschaftskritisch äußern. Der große Mainstream der Gesellschaft ist an Wissenschaft interessiert, weil alle Menschen, alle normal denkenden Menschen wissen, die großen Herausforderungen der Menschheit, auch unserer Gesellschaft, sind nur mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu lösen. Und vor dem Hintergrund dieser Grundmelodie muss man sich deutlich machen, wie stark eigentlich wir in der Wissenschaft gerade nicht mehr ein Elfenbeinturm sind. Sie haben das eben ja in der Frage ein bisschen anklingen lassen. Wir sind keine Elitesphäre. 2,9 Millionen Studierende haben wir an deutschen Hochschulen. 2,9 Millionen Studierende. Daran hängen Familien. Wir haben Hunderttausende Beschäftigte an den deutschen Hochschulen. Daran hängen Familien. Wir haben die anderen wissenschaftlichen Akteure. Also Wissenschaft, will ich damit sagen, das kann ja auch nicht anders sein, wenn 60% eines Abiturjahrgangs inzwischen in einigen Bundesländern an die Hochschulen gehen. Wissenschaft durchdringt die Gesellschaft. Wir sind in der Mitte der Gesellschaft. Und das bedeutet auch, dass wir eine besondere Verantwortung haben. Da schließt sich jetzt auch der Kreis, finde ich, zum Thema Ukraine-Russland. Es kommt schon drauf an, was die Wissenschaft sagt. Weil am Küchentisch darüber gesprochen wird. Der Studierende guckt darauf, die Studierende guckt darauf, was der eigene Rektor, die eigene Rektorin sagt. Man guckt in der Presseberichterstattung, das hat man ja in den letzten 2 Wochen gesehen, was die Hochschulrektorenkonferenz, was die Deutsche Forschungsgemeinschaft, was die Allianz sagt. Deswegen, da kommt eine besondere Verantwortung her. Und deswegen glaube ich, ist dieses ganze Denken von Wissenschaft als elitenbezogenes Projekt heute überhaupt nicht mehr so. Dagegen sprechen ja auch alle Zahlen.
Ich würde hier gern noch mal ein bisschen einhaken, jetzt aus meiner naturwissenschaftlichen Perspektive und eben diesen politischen Dimensionen, die ja dann Wissenschaft doch manchmal einnehmen kann. Ich glaube, die wenigsten Forscher und Forscherinnen haben ja irgendeine Grundbildung in Außenwissenschaftspolitik. Und gerade in den Naturwissenschaften habe ich auch eher den Eindruck, dass eine politische Dimension ja explizit ausgeklammert wird. Wir sehen unsere Wissenschaft als nicht politisch und losgelöst von den sonstigen politischen Ereignissen an. Und jetzt möchte ich hier gerne mal kritisch nachfragen, auch wenn es die internationalen Kooperationen angeht, wo wir eben eine politische Dimension, glaube ich, oft nicht wirklich mitdenken. Glauben Sie, hier müsste man diese politischen Implikationen viel stärker in den Blick nehmen, auch wenn man sich nicht eigentlich in einer politischen Wissenschaft bewegt? Oder sollte sogar jetzt auch sehr überspitzt formuliert die politische Einstellung hier auch vor allem des Gegenübers, wenn man an autokratische Regime denkt, stärker mitbedacht und als Auswahlkriterium in den Blick genommen werden?
Darauf gibt es keine einfache Antwort, befürchte ich. Man betreibt ja Außenpolitik deshalb, weil man es mit schwierigen Partnern zu tun hat, die eben zum Teil andere Wertvorstellungen und andere politische Vorstellungen haben. Wenn man nur unter Freunden international unterwegs wäre, hätte man wahrscheinlich keine Außenministerinnen und Minister. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Außenwissenschaftspolitik und die wissenschaftlichen Beziehungen. Natürlich hat man auch innerhalb der EU im Übrigen. Ich darf an manche Diskussionen der letzten Jahre auch mit EU-Mitgliedstaaten erinnern, auch in der Wissenschaft. Auch in der Wissenschaft. Man hat immer auch mit anderen Wertvorstellungen zu tun. Das kann aber nicht heißen, dass wir nur noch mit Staaten zusammenarbeiten, die zu 100% auf unserem Wertefundament agieren und unsere Vorstellungen in der Bundesrepublik Deutschland zu 100% teilen. Dann werden wir wahrscheinlich demnächst nur noch mit Staaten wie Belgien und Luxemburg zusammenarbeiten. Wir alle wissen aber, wir stehen als Menschheit vor globalen, gigantischen Herausforderungen, die wir nur als globale Verantwortungsgemeinschaft lösen können. Und das ist ein Spannungsfeld, das ist uns natürlich klar. Im Moment dimmen wir die Beziehungen zu Russland runter, obwohl Russland ein ganz wichtiger, potenter Partner ist bei der Lösung der globalen Probleme, die wir im Anthropozän als Menschheit lösen müssen, und zwar gemeinsam. Und dazwischen, in diesem Spannungsfeld, bewegt sich das Ganze. Ich glaube, was die Entwicklungen der letzten Jahre und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist jetzt nur ein weiterer Kulminationspunkt. In den letzten Jahren haben wir mehr auch über unsere Beziehung zur Volksrepublik China gesprochen. Diese Entwicklungen zeigen, wir dürfen nicht naiv sein. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass in anderen Staaten, insbesondere wenn sie mit ganz anderen politischen Systemen ausgestattet sind, dass dort nach exakt den gleichen Spielregeln wie bei uns gespielt wird und dass die Kooperation unproblematisch ist. Ich darf daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren schon über Intellectual Property Themen gesprochen haben, dass wir über Technologieabfluss gesprochen haben, über Spionagefragestellungen gesprochen haben. Und jetzt haben wir natürlich bei Russland, Ukraine das Thema, wie gehen wir mit einem Aggressorstaat um, der sein Nachbarland überfällt. Das sind, glaube ich, alles jetzt Anlässe, die wir ernst nehmen sollten in der Wissenschaft. Wir dürfen nicht naiv sein. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Rede am 27. Februar gesagt, so viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein. Und das Gleiche gilt für Science Diplomacy auch. So viel Science Diplomacy, so viel Austausch wie möglich, das ist in unserem Interesse, ohne naiv zu sein. Und die Naivität hebeln wir dadurch aus, indem wir in der Wissenschaft eine größere Bereitschaft als bisher noch an den Tag legen, uns mit den politischen Spannungsfeldern, auch mit den politisch unterschiedlichen Vorstellungen auf den beiden Seiten des Tisches auseinanderzusetzen. Das müssen wir tun.
Vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich würde jetzt gern zu unserer Abschlussfrage kommen. Jetzt nochmal zusammengefasst. Engagieren wir uns sowohl in dieser Krise als auch in anderen Krisen, die es ja auch in der Vergangenheit wirklich schon zuhauf gab, als Wissenschaftlerin genug? Oder was ist Ihre Botschaft noch an das deutsche Wissenschaftssystem?
Ja, Botschaft. Ich glaube, ich muss da gar keine Botschaft senden. Es merken ja alle, die Zeiten werden rauer, international. Und die Wissenschaft findet nicht in einem Paralleluniversum statt. Sie findet im Hier und Jetzt statt und sie findet in dem Universum statt, in dem auch alles andere stattfindet. Und deswegen ist es in unserem ureigensten Interesse, dass die Wissenschaft sich engagiert und dass die Wissenschaft eben auch die politischen Rahmenbedingungen zur Kenntnis nimmt, auch wenn sie schwierig sind und wenn sie manchen internationalen Austausch erschweren, wie wir es ja gerade ganz konkret erleben. Mein Appell ist, dass die Wissenschaft sich mit diesen politischen Rahmenbedingungen auseinandersetzt, wie gerade angesprochen, ohne naiv zu sein und eben immer wieder auch schaut, welchen Beitrag die Wissenschaft leisten kann zu einem gedeihlichen Zusammenleben auf diesem einen Planeten. Das kann manchmal aber auch bedeuten, dass man signalisieren muss, für eine gewisse Zeit, wie jetzt gerade, gehen bestimmte Dinge nicht. Das ist dann nicht ein sich zurückziehen, sondern das heißt ein klares Signal, dass ganz bestimmte Dinge eben vorliegen müssen, damit man gemeinsam zusammenarbeiten kann. Ich habe den Eindruck, dass die Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland sehr sensibilisiert ist hierfür und nicht erst seit dem 24. Februar. Und ich habe auch den Eindruck, wir haben jetzt sehr viel über Deutschland und uns gesprochen. Wir bewegen uns aber ja im Geleitzug der Europäischen Union, in einem europäischen Hochschulraum, Bildungsraum, Forschungsraum. Da hat es auch in den letzten Jahren Spannungen zugegeben. Und ich glaube, all das, was wir jetzt sehen um uns herum, sollte uns, gerade für uns in Deutschland, dem größten Mitgliedsland der Europäischen Union, nochmal ein starker Anlass sein, uns dafür einzusetzen, dass dieser europäische Hochschul-, Bildungs- und Forschungsraum handlungsfähig bleibt, dass wir dort auch in der Wissenschaft unseren Beitrag leisten, dass wir unser gemeinsames Gewicht auf die Waagschale bringen. Denn wir stehen, das sieht man ja, in einem Wettbewerb, das ist ja noch harmlos ausgedrückt, in einem Systemwettbewerb, in einer Rivalität der großen Forschungsregionen weltweit. Und wir werden sehen müssen, dass wir uns behaupten. Und von daher, glaube ich, ist Engagement auch Deutschlands ausgesprochen wichtig, um den europäischen Standort im weltweiten Wettbewerb zu stärken. Wir sind, wie gesagt, das größte Mitgliedsland der EU.
Vielen Dank auch nochmal für die europäische Perspektive am Ende des Gesprächs und ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Ich denke, viele Fragen könnten wir auch noch deutlich länger diskutieren, aber vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit bis hierhin.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.